Es ist der 1. Juli. 9 Tage sind vergangen, seit die Jugendfußballmannschaft Wildschweine in der Tham Luang-Höhle verschwunden ist und endlich macht der Regen eine Pause. Rick Stanton und John Volanthen sind früh auf den Beinen, um weitere Führungsleinen in der Höhle zu legen. Führungsleinen sind ein Wegweiser durch das dunkle, kalte Wasser. Ein Kompass, den man in der Dunkelheit ertasten kann. Das Tauchen ist immer noch eine Herausforderung. Die Strömung ist weiterhin stark, aber sie schaffen es trotzdem, weitere 230 Meter ab der T-Kreuzung zu legen. Im Anschluss an den Tauchgang gibt es ein Treffen mit der amerikanischen Spezialeinheit und den Thai Navy Seals. Der Wasserspezialist Thanet Nathisri teilt der Gruppe mit, dass seine Pumpen mit voller Leistung arbeiten. Er schätzt, dass der Grundwasserspiegel in der Höhle um 6 Meter gesunken ist. Major Hodges schaut sich im Raum um, sein Blick bleibt an Rick und John hängen.
Also, meine Herren, sieht so aus, als hätte die schlafende Prinzessin uns ein Angebot gemacht. Wenn es jemand schafft, da reinzukommen, dann Sie beide.
Dies ist der Moment, auf den die britischen Taucher seit ihrer Ankunft vor 4 Tagen gewartet haben. Endlich können sie loslegen. Am nächsten Morgen stellt Rick erleichtert fest, dass es nach wie vor nicht regnet. Er weiß, dass das nicht lange anhalten wird. Er sieht seinen Tauchpartner John an.
Was sagst du, Kumpel?
John grinst.
Ich würde sagen, es ist ein guter Tag zum Tauchen.
Die beiden Männer machen sich auf den Weg durch eine Ansammlung blauer Zelte zur Kommandozentrale der Thai Navy Seals für eine letzte Besprechung vor dem Tauchgang. Drinnen hat sich bereits eine große Gruppe von Taucherinnen und Tauchern versammelt, die aus der ganzen Welt eingeflogen wurden, um zu helfen. Die Männer der amerikanischen Spezialeinheit stehen an der Seite. Heute sind es die Thai Navy Seals, auf die alle schauen. Es ist ihr Land. Rick lässt sich auf einem Stuhl auf der einen Seite des Klapptisches nieder. John setzt sich neben ihn. Im Raum wird es ruhig und der Kommandeur der Seals erklärt den Plan.
Heute geht es um alles. Wir müssen an Pattaya Beach vorbeikommen, bevor der Monsun wieder einsetzt. Die britischen Taucher, Rick und John, werden als Erste reingehen. Sie legen eine weitere Führungsleine von Pattaya Beach bis zur Kammer 9. Sobald sie das getan haben, folgen die Navy Seals und suchen nach den Jungen. Das ist unsere beste Chance.
Rick sieht John an und zuckt mit den Schultern. Er war davon ausgegangen, dass die Thai Navy Seals übernehmen würden. Sie sprechen die gleiche Sprache wie die Kinder und ihre Ehre steht auf dem Spiel. Aber sowohl Rick als auch John werden so lange weitermachen, bis sie auch den letzten Zentimeter Führungsleine gelegt haben oder bis ihnen die Luft ausgeht. Nach der Sitzung setzen sich die beiden Männer mit Vern Unsworth zusammen. Vern ist ein britischer Tauchkollege, der die Höhle seit mehr als 5 Jahren erforscht und kartiert. Er kennt die engen Gänge und höhlenartigen Kammern besser als jeder andere. Vern reicht den beiden Männern eine Karte der Höhle, die er aus dem Gedächtnis gezeichnet hat und zeigt auf ein X.
Das hier ist Kammer 9. Sie liegt etwa 300 Meter hinter Pattaya. Sie ist hochgelegen und trocken. Dort sollte es eine Luftkammer geben. Wenn die Jungen noch im Leben sind, sind sie dort.
Rick und John studieren die Karte sorgfältig und prägen sie sich ein. Sie müssen 4 Kilometer durch kaltes, dunkles Wasser. Einige Passagen sind so eng, dass ein erwachsener Mann sich nur mit Mühe hindurchzwängen kann. Sie werden mindestens 4 Stunden für eine Strecke brauchen. Wenn sie am frühen Nachmittag beginnen, sollten sie spätestens um 22 Uhr zurück sein. Vorausgesetzt, es geht nichts schief. Rick und John bereiten wortlos ihre Ausrüstung vor. Sie wissen nicht, was vor ihnen liegt, aber sie sind ruhig. Nur so können Höhlentaucher gefährliche Tauchgänge meistern. Am Nachmittag sind sie startklar. Auf ihrem Weg über den schlammigen Bergpfad zur Höhle kommen sie am Schrein der schlafenden Prinzessin vorbei. Rick wirft einen Blick hinein. Eltern und Freunde der Fußballmannschaft haben ihr frische Früchte und andere Opfergaben zu Füßen gelegt, in der Hoffnung, sie zu besänftigen, damit sie sich ihrer Söhne und Freunde erbarmt. Die beiden Männer steigen die Stufen zum Höhleneingang hinauf. Ein Weg, den sie schon mehr als 12 Mal gegangen sind. Rick wendet sich an seinen Partner.
Bist du bereit?
John nickt kurz. Dann treten die beiden Männer in den Eingang. und werden von der Höhle verschluckt. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondery. Am 23. Juni 2018 war die Jugendfußballmannschaft Die Wildschweine auf einem Ausflug in die Tamluang-Höhle von starkem Regen und Flutwasser überrascht worden. Seither sitzen sie ohne Nahrung und Wasser fest. Vor der Höhle laufen die Vorbereitungen für ihre Rettung. Die beiden Briten Rick Stanton und John Volanthin gehören zu den besten und erfahrensten Höhlentauchern der Welt. Sie sind nach Thailand gekommen, um bei der Rettung zu helfen. Aber schnell wird klar, dass die Bedingungen gegen sie arbeiten. Starke Strömungen, eiskaltes Wasser und endloser Regen. Das alles macht die Höhle beinahe unpassierbar. Trotzdem geben die unzähligen Helfenden und die Experten und Expertinnen nicht auf. Immer neue Ideen werden geprüft. Die Rettungsaktion wird auf der ganzen Welt verfolgt, während die Eltern der vermissten Jungen vor der Höhle ausharren. Jetzt, da der Regen nachgelassen hat, hat sich ein kurzes Zeitfenster geöffnet und Rick und John lassen sich die Gelegenheit nicht entgehen. Dies ist Folge 3. Risiko. Adun Samon sitzt in der Dunkelheit auf einem Felsvorsprung und lauscht dem Atem seiner Mannschaftskameraden und seines Trainers. Er weiß nicht mehr, ob es Tag oder Nacht ist. In der Höhle ist es unmöglich zu sagen, wie viel Zeit vergangen ist. Die meisten der anderen Jungen schlafen. Sie schlafen jetzt sehr viel. Der Hunger hat sie geschwächt. Adun zieht sein Fußballtrikot über seine dünnen Beine und lehnt sich mit dem Rücken an die harte Felswand. Der Hunger verursacht jetzt keine Schmerzen mehr, sondern ist dumpf und konstant. Er versucht zu schlafen, aber es fällt ihm schwer. Irgendwo in der Ferne hört er immer wieder Hähne und Hunde. Und dann hört er etwas, das viel näher ist. Er sieht zu seinem Trainer rüber, der sich zu rühren beginnt.
Jungs? Sind das Stimmen? Kann mal einer nachsehen?
Ja, ich gehe.
Adun tastet nach der Taschenlampe und schaltet sie ein. Das Licht flackert schwach. Er drückt sich am Felsen entlang zum Wasser und blickt in die Schatten. Als er den Rand erreicht, sieht er zwei dunkle Gestalten aus der Tiefe auftauchen. Sie sind in eine Rüstung aus schwarzem Gummi gehüllt. Von ihren Köpfen strahlt Licht. Er schreit auf Thai.
Hallo!
Eine der Figuren ruft zurück.
Hallo!
Es sind keine Monster. Es sind Männer in Tauchanzügen. Die beiden Gestalten schwimmen langsam auf ihn zu. Das helle Licht ihrer Stirnlampen lässt Adun die Augen zusammenkneifen. Das müssen die Retter sein. Sie haben sie gefunden.
Danke.
Wie viele seid ihr?
13. 13? Großartig!
Aduns Gedanken rasen. Wie kommen sie hier raus? Und dann sieht er den Tauchsack.
Der Rucksack. Gehen wir da rein?
Adun ist sich nicht sicher, wie sie alle in den Rucksack passen sollen. Vielleicht werden die Taucher sie einzeln mitnehmen. Aber der Mann schüttelt den Kopf.
Nein, nicht heute. Nein, nicht heute. Heute nicht. Wir sind nur zu zweit. Wir müssen tauchen.
Adun versteht nicht.
Wir werden kommen, okay? Viele Menschen kommen. Ja, viele. Viele Menschen. Wir sind die Ersten. Viele Menschen kommen. Welcher Tag?
Im eiskalten Wasser justiert John Volanthin die GoPro an seinem Helm und versucht zu verstehen, was der Junge meint. Welcher Tag ist heute? Sind die Jungen schon 10 oder 11 Tage hier? Wie haben sie so lange überlebt? Er ruft laut.
10 Tage! Ihr seid sehr stark, sehr stark!
Er kann nicht glauben, wie ruhig die Kinder sind. Keines ist panisch oder weint. Aber sie sind doch noch so klein.
Okay, mach Platz, wir kommen.
Nein, wir haben Hunger.
Ich weiß, wir kommen, wir kommen.
Als er auf den Felsen zuschwimmt, ruft ein anderer Junge auf Thai.
Wir haben Hunger, wir sind hungrig.
Ein anderer schreit.
Ich will Reis. Ich weiß.
John tastet in seinem Taucheranzug herum, aber sie haben kein Essen. Sie hatten ja eigentlich gar nicht damit gerechnet, die Fußballmannschaft zu finden. Eigentlich sollten sie nur die Führungsleine verlegen.
Wann können wir hier weg?
Fragt Adun. Rick antwortet.
Wir hoffen morgen. Morgen. Die Navy SEALs kommen morgen mit Essen, einem Arzt, mit allem.
Aber wird es morgen sein? Außer den beiden Briten ist noch niemand so weit in die Höhle vorgedrungen. John schüttelt den Gedanken ab, während er und Rick auf den Felsen klettern. Die Jungen machen ihnen Platz und reden aufgeregt auf Thai. Johns Stirnlampe wird schwächer und für einen Moment kehrt die Dunkelheit zurück.
Mein Licht ist scheiße.
Rick?
Dann geht das Licht wieder an. Flackert sanft und zeigt das Gesicht eines lächelnden Jungen.
Ich bin wirklich happy. Wir sind auch happy. Ich danke Ihnen vielmals. Ich danke Ihnen so sehr.
Rick und John kramen in ihren Rucksäcken und geben den Jungen Taschenlampen. Sie haben zwar kein Essen, aber wenigstens ist es etwas, das sie dalassen können, bis die SEALs eintreffen und es einen Plan gibt, wie sie sie herausholen. Und dann ist es an der Zeit zu gehen. Als John aufsteht, spürt er auf einmal die dünnen Arme eines der Jungen, die sich um seine Taille schlingen. Dann tritt einer nach dem anderen vor und umarmt ihn, um ihm alles Gute für den Rückweg zu wünschen. Als die beiden Männer ins Wasser warten, schießt John einen Gedanke durch den Kopf. Selbst für ihn und Rick, zwei erfahrene Taucher, war es eine absolute Herausforderung, bis zu diesem Abschnitt der Höhle zu gelangen. Wie sollen es die Thai Navy SEALs und ein Arzt ohne Taucherfahrung so weit schaffen? Sie brauchen für jeden Weg 4 Stunden. Das unter Wasser. Durch zerklüftete Felsen, enge Passagen und starke Strömungen. Die Voraussetzungen sind denkbar schlecht. Es ist 21.45 Uhr am 2. Juli, Tag 10 der Rettungsaktion. Gouverneur Narongsak hat in den letzten 10 Tagen eine unglaubliche Last geschultert. Er ist der Verantwortliche für die Provinz und alle Augen sind auf ihn gerichtet. Er ist die Hoffnung, nicht nur seines Volkes, der Eltern und der Regierung, sondern der ganzen Welt. Er ist in einer Besprechung, als ein atemloser Soldat an die Tür klopft. Der Gouverneur tritt hinaus.
Es gibt Neuigkeiten. Die britischen Taucher haben es geschafft. Sie haben sie gefunden.
Der Gouverneur atmet ein.
Sind sie am Leben?
Ja, alle 12. Und ihr Trainer. Sie sind alle noch am Leben.
Innerhalb weniger Minuten beruft der Gouverneur eine Pressekonferenz ein. Seine Ankündigung wird in die ganze Welt übertragen. Die BBC unterbricht ihr reguläres Programm für den Bericht, auf den alle gewartet haben.
Wir bringen jetzt eine Eilmeldung, die uns in den letzten Minuten erreicht hat. Aus Thailand wird berichtet, dass Rettungstaucher 12 Jungen und ihren Fußballtrainer gefunden haben, die in einer überfluteten Höhle eingeschlossen waren. Sie sind alle am Leben.
Auf der anderen Seite des Lagers, in der Station der Parkaufsicht, klatschen und jubeln die Eltern der Jungen. Zum ersten Mal nach einem gefühlt endlosen Albtraum haben sie das Gefühl, dass sie aufatmen können. Knights Mutter, Subalak, sitzt auf einer dünnen Matte in der Ecke und starrt auf ihr Telefon. Die thailändischen Navy SEALs haben das Video von den britischen Tauchern auf ihrer Facebook-Seite veröffentlicht. Es ist dunkel in der Höhle und es ist schwer zu erkennen, wer ist. Aber sie ist sich ziemlich sicher, dass sie ihren Sohn Knight erkennt. Er sieht so mutig aus. Kaum zu glauben, dass sie vor 10 Tagen einen Kuchen für seinen 16. Geburtstag gebacken hat. Und jetzt ist er hier. Sie blickt auf und sieht Cheftrainer Nook mit einigen Eltern, der ebenfalls gebannt auf sein Handy starrt und glücklich nickt. Heute Abend können sie feiern. Aber morgen steht ihnen die nächste Prüfung bevor. Jetzt, wo sie die Jungen gefunden haben, wie werden sie sie da rausholen? Auf der anderen Seite des Lagers, in einem der hellblauen Zelte, in denen die Thai Navy SEALs untergebracht sind, dehnt John Volanthin seine müden Muskeln. Er und Rick hatten kaum Gelegenheit, sich abzutrocknen, aber er weiß, dass die SEALs Fragen haben. John nimmt zusammen mit Rick an einem Tisch Platz. Ihnen gegenüber sitzen die Spitzenleute der thailändischen SEALs. Unter ihnen Konteradmiral Apakorn. Am anderen Ende des Tisches sitzt ein Vertreter der amerikanischen Special Forces. Bei diesem Treffen geht es um eine einzige Frage. Wie holen Sie die Jungen da raus? Doch es ist eine gewisse Frustration spürbar. Ein Teil dieses Frusts hat politische Gründe. Die Thai Navy SEALs wollten eigentlich diejenigen sein, die die Jungen finden. Aber John interessieren die politischen Befindlichkeiten nicht. Er will über die nächsten Schritte sprechen. Und er weiß, dass das, was er zu sagen hat, nicht gut ankommen wird.
Die Strecke zwischen Kammer 3 und Kammer 9 war selbst für uns wirklich schlimm. Das Wasser ist kalt, man kann nichts sehen, man kann sich leicht verirren. Mit den Jungen herauszutauchen, ist keine Option.
Der Admiral fragt John, was er vorschlägt. John schaut zu Rick. Der ergreift das Wort.
Es tut uns leid, aber wir haben keine Antwort darauf. Wir können sie nicht tauchen lassen. Das Risiko ist zu groß. Wir müssen einen anderen Plan finden, sonst werden Menschen sterben.
Ben Raymanens meldet sich zu Wort. Ben ist der belgische Taucher, der die erste Führungsleine hinter der T-Kreuzung gelegt hat.
Was sagt ihr da? Wir können sie nicht einfach dort zurücklassen. Das ist keine Option. Wir müssen reingehen und sie holen. Jetzt!
John starrt Ben an. Emotionale Reaktionen bringen sie nicht weiter.
Ben, als wir die Arbeiter aus der Höhle gerettet haben, war das das war die reinste Katastrophe. Das hier ist 10-mal so schwierig. Die Jungs müssen bleiben, wo sie sind, bis wir einen richtigen Plan haben. Als wir sie gesehen haben, schien es ihnen gut zu gehen.
Ben steht auf.
Ach so, sind Sie jetzt Arzt, ja? Wissen Sie, was das Beste für die Kinder ist? Raymond, jetzt hören Sie auf, Ihr Maul aufzureißen. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wovon Sie da reden.
Die Anspannung ist so groß, dass Bens Tauchpartner ihn nach draußen bringen muss, damit er sich abregen kann. Auch John ist wütend. Nachdem er sich beruhigt hat, wird er erkennen, dass Ben nur helfen wollte und dass er viel dazu beigetragen hat, indem er die erste Führungsleine gelegt hat. Aber das ändert nichts an den Tatsachen. Ohne einen Plan, zurück in die Höhle zu gehen, macht keinen Sinn. Aber wie sich herausstellt, sind nicht alle am Tisch damit einverstanden. Es ist der frühe Morgen des 3. Juli, weniger als 12 Stunden, nachdem John und Rick die Fußballmannschaft Wildschweine lokalisiert haben. 4 Thai Navy SEALs warten in Kammer 3 der Tham Luang-Höhle ins Wasser. Sie sind auf einer Mission, von der niemand außer ihrem Kommandanten weiß. Ihr Plan ist es, der Führungsleine der britischen Taucher zu folgen, die zu den Jungen geführt hat. Die Marinetaucher haben keinem der internationalen Teams von dieser Mission erzählt, weil sie wissen, dass sie den Plan ablehnen würden. Sie fänden ihr Vorhaben zu gefährlich. Aber diese Jungen sind Söhne Thailands und die SEALs haben es satt zu warten. Wenn alles gut geht, sollten sie in 8 Stunden zurück sein. Es ist schlimmer, als sie es sich vorgestellt haben. Sie wussten, dass die Strömung stark sein würde, aber sie ist wie eine riesige Welle, die sie zurückstoßen will. Sie halten sich am Seil fest, aber es ist lose und sie prallen gegen die Wände. Ein Taucher verliert das Mundstück seines Atemgeräts in der starken Strömung. Es gelingt ihm, es wieder zu greifen, einzusetzen und lebenswichtige Luft einzuatmen. Die zackigen Tropfsteine unter ihnen zerkratzen ihre Hände. Aber sie lassen nicht los. Eine Hand nach der anderen ziehen sie sich immer weiter. Sechs Stunden später tauchen die 4 Männer mitgenommen und erschöpft in Kammer 9 auf. 2 von ihnen haben mehr als 2/3 ihres Sauerstofftanks verbraucht. Damit kommen sie nicht wieder zurück. Aber sie haben es geschafft. Sie blinzeln in Richtung des Felsvorsprungs, von wo ihnen eine Gruppe fröstelnder Jungen mit Taschenlampen in die Gesichter leuchtet. Als die Jungen die Abzeichen der SEALs sehen, fangen sie an zu lächeln. Die Jungen tun ihr Bestes, um den Männern auf den Felsvorsprung zu helfen, und sie beginnen zu reden.
Wie habt ihr hier so lange durchgehalten?
Wir sind stark, so wie ihr.
Die SEALs kramen in ihren Taschen und holen Beutel mit Energiegels heraus. Sie sehen, wie langsam etwas Farbe in die aschfahlen Gesichter der Jungen zurückkehrt. Das Risiko, das sie eingegangen sind, um zu ihnen zu gelangen, war es wert. Aber es ist noch nicht vorbei. Einige Stunden später ist eine zweite Mission im Gange, Eine weitere Gruppe von SEALs soll medizinische Hilfsgüter und Decken bringen. Mit dabei ist ein Arzt. Das einzige Problem ist, dass der Arzt noch nie in seinem Leben in einer Höhle getaucht ist und erst kurz davor, einen der schwierigsten Tauchgänge der Welt zu unternehmen. Lieutenant Commander Dr. Pak Luhan Jun hat ein riesiges Lächeln und eine kerzengerade Haltung von seinen Jahren beim Militär. In den meisten Situationen bewahrt er seinen Humor, aber als er sich durch den Unterwassergang zwischen Kammer 3 und Kammer 4 der Tam Luang zwängt, ist ihm nicht nach Lachen zumute. Er hat Angst. Pak ist der Leiter des 3. Sanitätsbataillons und ein erfahrener Taucher, aber dies ist sein erster Höhlentauchgang. Die SEALs hatten ihn gewarnt, dass es hart werden würde. Aber auf das hier war er nicht vorbereitet. Er fühlt sich wie in einem reißenden Strom. Und er kann nicht sehen. Nicht einmal mit seiner Stirnlampe. Dann bleibt er auch noch in einer engen Passage, in der es nicht weitergeht, stecken und muss mit den Füßen voran wieder herauskriechen. Dann findet er einen Rhythmus. Eine Hand nach der anderen, Zug um Zug. Aber plötzlich verfängt sich ein Teil seiner Ausrüstung an einem Draht oder Kabel, vielleicht an einem Stein. Das Mundstück seines Atemgeräts wird fortgerissen und taumelt durch das Wasser. Er hat das Gefühl, in einer gewaltigen Lawine zu sein. Er versucht zu atmen, aber stattdessen schluckt er Wasser. Seine Kehle beginnt sich zuzuschnüren. Er sieht das geliebte Gesicht seines Sohnes. Er flüstert:
So soll es enden?
Findet seine Hand das Mundstück, das in der Dunkelheit schwebt, als hätte es die schlafende Prinzessin für ihn bereitgelegt. Er ergreift es und atmet tief ein. Als Dr. Pak und die beiden anderen SEALs endlich die Kammer 9 erreichen, will er nur noch seine Maske abnehmen und frische Luft atmen. Aber der Geruch erschlägt ihn fast. Die Luft ist dünn und riecht penetrant nach menschlichen Ausscheidungen. Als er die Kammer mit seinem Scheinwerfer erkundet, sieht er eine Gruppe Menschen auf einem erhöhten Felsvorsprung kauern. Es sind die 4 Navy SEALs der ersten Mission und alle 12 Jungen und ihr Trainer. Er ist überrascht, sie alle so glücklich zu sehen. Mental scheinen sie in einem guten Zustand zu sein, aber ihre Gesichter sind abgemagert.
Hallo Jungs, mein Name ist Dr. Buck. Ich bin hier, um euch zu helfen.
Einer der Jungen schaut mit großen Augen zu ihm auf.
Haben Sie etwas zu essen? Noch nicht. Aber das Essen kommt gleich. In der Zwischenzeit wärmen wir euch auf.
Die SEALs verteilen Notfalldecken. Dann schaltet einer von ihnen eine GoPro ein und filmt Dr. Buck, wie er die Vitalwerte jedes der Jungen misst. Buck untersucht den ältesten Jungen, der ihm sagt, dass sein Name Knight ist.
Herr Doktor, manchmal hören wir Geräusche. Geräusche? Was für Geräusche? Hähne und Hunde. Manchmal Kinder, Sie wissen schon. Geräusche.
Buck ist sich nicht sicher, was Knight meint. Vielleicht ist er nur müde, aber die SEALs werden hellhörig. Wenn die Geräusche von außerhalb der Höhle irgendwie in diese Kammer gelangen, gibt es vielleicht noch einen anderen Weg nach draußen. Am nächsten Tag, dem Morgen des 3. Juli, tauchen 3 Navy SEALs zurück. Dr. Buck und 3 weitere SEALs bleiben bei den Jungen. Der Weg aus der Höhle raus ist noch brutaler als der Weg hinein. Als sie nach ihrer Rückkehr dem thailändischen Kommandeur Bericht erstatten, ist für alle klar, es ist unmöglich, 12 Kinder rauszutauchen. Die Briten hatten recht. Und es gibt ein weiteres Problem. Der Sauerstoff in der Höhle wird immer knapper. Sie sind sich nicht sicher, wie niedrig die Konzentration ist, aber die Luft ist dünn. Und mit der Entscheidung, die SEALs hineinzuschicken, gibt es jetzt 4 weitere Personen, die Sauerstoff verbrauchen. Eine ohnehin schon komplizierte Situation ist gerade noch schwieriger geworden. Aber die SEALs geben auch einen Funken Hoffnung. Die Jungen haben Geräusche gehört, Hähne und Kinder. Vielleicht gibt es eine Öffnung oberhalb, einen anderen Weg in die Höhle. Konteradmiral Apakorn denkt nach. Er weiß, dass ein anderer Zugang unwahrscheinlich ist, Aber er muss etwas tun, und zwar schnell. Die thailändische Regierung fordert, dass sie bei ihrem Rettungseinsatz jegliches Risiko vermeiden. Die Jungen müssen lebend herauskommen. Die Suche nach einem oberirdischen Eingang ist nur eine von vielen Ideen, die das thailändische Kommando in Erwägung zieht. Ein anderer Plan ist es, eine kilometerlange und schachtbreite Röhre zu bauen, aus der die Jungen herauskriechen können. Aber sie stellen bald fest, dass die zerklüfteten Felsen und das reißende Wasser einen solchen Ausweg völlig unmöglich machen würden. Schließlich verlagern sich die Bemühungen des thailändischen Teams auf die Idee, die Jungen in der Höhle am Leben zu halten, bis die Monsunzeit vorüber ist und die Jungen die Höhle trockenen Fußes verlassen können. Aber der Sauerstoff wird knapp, also müssen sie mehr Luft in die Höhle leiten. Das Militär arbeitet schnell einen Plan für einen Sauerstoffschlauch aus, der von draußen bis in die Kammer 9 führen soll. Als dann Lastwagen mit Schlauchspulen anrollen, wird die Hektik am Einsatzort noch größer. Die Schläuche sind schwer und es braucht Dutzende von Arbeitern, um sie auszurollen und in den Eingang zu schleppen. Je weiter sie kommen, desto schwieriger wird es. Aber sie geben nicht auf. Was bleibt ihnen auch anderes übrig? Rick Stanton ist frustriert. Er kann nicht glauben, dass die Thai Navy Seals niemanden konsultiert haben, bevor sie ihre Teams in die Höhle geschickt haben. Wenigstens gibt es jetzt einen Arzt da unten. Aber warum haben sie kein Essen reingebracht? Er und John wenden sich Derek Anderson von der amerikanischen Spezialeinheit zu. Anderson ist einer der kritischsten Denker im Camp. Er setzt Dinge um. Anderson schlägt MREs vor. MREs oder Meals Ready to Eat sind Militärrationen. Jede Portion hat etwa 1250 Kalorien.
Wir haben mehr als 100 davon,
erklärt Anderson den Männern.
Wenn jeder eine Mahlzeit pro Tag isst, reicht das Essen für etwa eine Woche. Das verschafft uns Zeit, um über die nächsten Schritte nachzudenken.
Aber jede Mahlzeit wiegt ein halbes Pfund. Wie sollen sie die MREs transportieren? Rick holt einen 2 Meter langen Schlauch hervor.
Da können wir sie reinstecken.
Der Schlauch hat einen neutralen Auftrieb. Das bedeutet, dass er im Wasser weder sinkt noch aufsteigt. Auf diese Weise können Taucher ihre Last direkt hinter sich herziehen. Anderson grinst.
Sieht aus, als hätten wir einen Plan.
Andersons Team hilft Rick und John beim Einpacken der Essensrationen und bei den Vorbereitungen auf einen weiteren langen Tauchgang zur Kammer 9. Dann gibt Sergeant Anderson Rick ein kleines Gerät.
Wenn Sie da drin sind, führen Sie eine Sauerstoffmessung in der Kammer durch. Wenn es so schlimm ist, wie wir denken, brauchen wir einen Beweis, den wir dem thailändischen Kommando vorlegen können.
Unter Wasser geht es nur langsam voran. Die Strömung ist wie immer ein Problem, aber mit mehr als 11 Kilo Ausrüstung um die Hüften geschnallt ist es noch schwerer. Die Schläuche bleiben immer wieder an den Stalagmiten hängen, die wie Haifischzähne aufragen. Die Höhle verlangt den durchtrainierten Männern alles ab. Doch schließlich sind sie da. Es ist schön, die Jungen wiederzusehen. Obwohl die meisten von ihnen in der Dunkelheit der Kammer sitzen bleiben und die Neuankömmlinge nur anblinzeln. Rick und John ziehen ihre Fracht auf den schlammigen Strand und begrüßen Dr. Buck, den einzigen Erwachsenen, der Englisch spricht.
Wir haben Essen mitgebracht.
Dr. Buck lächelt.
Ich kenne mindestens 13 Leute, die das gerne hören.
Rick und John öffnen die Taschen und Schläuche, damit die Jungen sehen können. Dann verteilen sie die Militärrationen an die ausgehungerten Kinder. Eines nach dem anderen.
Also gut, Jungs. Das hier ist Chicken Fajita. Das sind Rinderravioli. Und das hier ist Porridge mit Ahornsirup.
Die Augen der Jungen weiten sich. Dies ist ihre erste richtige Mahlzeit seit 12 Tagen. Rick und John lächeln sich an. Der harte Weg hat sich gelohnt. Ricks Taschenlampe leuchtet über etwas, das mit Schlamm auf den Boden hinter den Jungen gemalt ist. Es ist ein quadratisches Schachbrett. Kleine Steine sind die Spielfiguren. Rick sieht einen der Seals an. Er zuckt mit den Schultern.
Um sie auf andere Gedanken zu bringen. Clever.
Rick greift in seine Tasche und holt das Sauerstoffmessgerät heraus, das Sergeant Anderson ihm gegeben hat. Er hält es an verschiedenen Stellen in der Höhle hoch. John schaut über Ricks Schulter.
Wie sieht's aus?
Der Sauerstoffgehalt ist niedrig. 15%. Alles, was unter 19% liegt, gilt als gefährlich. Den Männern ist klar, dass es nicht mehr darum geht, ob die Luft in Kammer 9 ausgeht, sondern wann. Es ist später Abend am 4. Juli, Tag 12 der Rettungsaktion. Im Lager kehrt langsam Ruhe ein. Die Presseleute sind nach Hause gegangen und auch die Arbeiter packen für heute zusammen. Aber im Zelt der Amerikaner hat sich eine Gruppe versammelt, um Rick und Johns Bericht zu hören. Die üblichen Beteiligten sind anwesend. Rick und John sowie das amerikanische Sondereinsatzteam mit Sergeant Derek Anderson. Einige weitere Taucher aus dem Vereinigten Königreich und Australien haben sich der Gruppe angeschlossen. Die Stimmung ist gedämpft und ruhig. Major Hodges bricht das Schweigen.
Wie sind die Bedingungen da unten in der Höhle?
John Volenten ergreift das Wort.
Der Sauerstoff ist knapp und die Kinder werden bald mehr Nahrung brauchen.
Sergeant Anderson antwortet, dass sie schnell weitere MREs besorgen können. Rick schüttelt den Kopf.
Das ist nicht das Problem. Das Problem ist dieses zusätzliche Gewicht bei einem ohnehin schon anstrengenden Tauchgang. Wir brauchen erfahrene Taucher, Leute, die für diese Art von Tauchgang ausgebildet sind. Wir haben nicht genug Zeit, bevor der Regen wieder anfängt.
Hodges weiß, dass Rick recht hat. Aber es muss andere Möglichkeiten geben.
Die Seals sagten, die Kinder hätten irgendwo Hähne und Hunde gehört. Was meinen Sie? Kann es sein, dass es noch einen anderen Zugang gibt? Nein, unmöglich. Es gibt keine Siedlungen, die nahe genug sind, damit die Jungs etwas hören könnten. Und sie sitzen bestimmt einen halben Kilometer unter der Oberfläche. Ich bin mir 100% sicher, dass der Haupteingang der Höhle der einzige Weg hinein ist.
Und was ist mit dem Sauerstoffrohr, an dem die Seals arbeiten? Ist das eine Option?
Wieder schüttelt Rick den Kopf.
Nein, da sind überall Felsen und spitze Kanten und der Durchgang zwischen den Kammern 3 und 4 hat gerade mal den Umfang eines Kanaldeckels. Wie sollen unerfahrene Taucher die Schlauchstücke zusammenschrauben und durchschieben, bevor der Regen kommt? Das Risiko ist einfach zu groß.
Also weder ein alternativer Eingang noch ein Sauerstoffrohr. Was bleibt? Hodges spricht es aus.
Die thailändische Regierung besteht auf eine Null-Risiko-Option. Gibt es die überhaupt?
Im Zelt wird es still. Schließlich sagt Rick leise, es gibt hier keine Null-Risiko-Option. Wieder breitet sich Schweigen im Zelt aus. Dann ergreift Hodges erneut das Wort.
Dann müssen wir doch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass wir sie raustauchen. Wie stehen hier die Chancen? Was denken Sie, Rick?
Das Risiko, dass die Jungen sterben, liegt bei 80%. Das bedeutet, dass 10 von ihnen es nicht überleben werden.
Die Taucher starren mit grimmigen Gesichtern auf den Boden. Hodges gibt der Gruppe eine Minute Zeit, diesen Gedanken zu verarbeiten und wendet sich dann einem Whiteboard zu.
Okay, meine Herren, wie können wir unsere Chancen verbessern?
In den nächsten Stunden sprechen die Taucher verschiedene Szenarien durch. Wie viele Taucher werden sie brauchen? Wie würden sie es machen und wie lange würde es dauern? Eine der größten Herausforderungen bei einem Einsatz wie diesem ist, dass selbst wenn sie erfahrene Höhlentaucher finden, keiner sich hier auskennt. Dies ist kein gewöhnlicher Höhlentauchgang. Es sind knapp 2,5 Kilometer durch eine Felslandschaft mit scharfen Kanten und engen Passagen, durch die ein erwachsener Mann nur auf die Seite gedreht passt. Diesen Weg mit einem Kind zurückzulegen, das höchstwahrscheinlich in Panik gerät und um sich schlägt, grenzt an ein Selbstmordkommando. Rick erinnert die Versammelten.
Als wir die Arbeiter herausgeholt haben, war das eine Katastrophe.
Egal, wie man es dreht und wendet, man kommt immer wieder auf die gleiche Zahl zurück. 80% Wahrscheinlichkeit zu sterben. Und trotzdem will niemand aufgeben. Eine lange Stille breitet sich im Zelt aus, während alle über Möglichkeiten nachdenken, die sie vielleicht bislang übersehen haben. Schließlich ergreift Rick wieder das Wort.
Was, wenn wir sie betäuben, so dass sie bewusstlos sind?
John stimmt zu.
In der Verfassung, in der sich die Jungen befinden, ist das die einzige Möglichkeit. Sonst riskieren wir auch das Leben der Taucher.
Sie brauchen einen Anästhesisten, einen, der tauchen kann. Hodges sagt den Männern, sie sollen hinzuziehen, wer auch immer helfen kann. Er kümmert sich um die Genehmigung seitens der thailändischen Führung. Allen ist klar, was sie für ein Risiko mit einer derartigen, bislang noch nie dagewesenen Rettungsaktion eingehen. Der Plan ist alles andere als perfekt. Aber es ist der beste Plan, den sie haben. Es ist Mitternacht am 5. Juli. 13 Tage sind vergangen, seit die Jungen und ihr Trainer in der Tam Luang-Höhle verschwunden sind. Die thailändischen Navy Seals versuchen, zwischen den Kammern 2 und 3 einen Sauerstoffschlauch zu legen, um frische Luft in die Kammer mit den Jungen zu führen. Ein Ende des Schlauchs wird in Kammer 9 münden, das andere wird an Sauerstoffflaschen angeschlossen. Dafür wollen sie die Sauerstoffflaschen in eine der Kammern bringen. Dann ist der Weg zu den Jungen kürzer. Die Seals arbeiten in Zweierteams. Einer der Männer bringt die Sauerstoffflaschen an den Rand des Wassers in Kammer 2, während der andere hin und her taucht und sie in die Kammer 3 bringt. Die Arbeit ist anstrengend, aber die Seals wissen, dass der Sauerstoff in Kammer 9 immer knapper wird. Saman Gunan ist einer der Männer, der zwischen den beiden Kammern hin und her taucht. Saman ist Triathlet und in ausgezeichneter körperlicher Form. Er ist erst vor kurzem bei den Navy Seals ausgeschieden. Er ist verheiratet und hat Kinder. Inzwischen arbeitet er als Sicherheitsbeamter an einem thailändischen Flughafen. Aber als er erfahren hat, dass die Seals Taucher brauchen, hat er sich sofort freiwillig gemeldet. Sein Partner in Kammer 2 wartet auf Samans Rückkehr und wird langsam unruhig. Sein Freund ist schon zu lange da unten. Der Navy Seal trifft eine Entscheidung. Er taucht zu Saman und findet dessen Körper regungslos im Wasser. Er packt ihn und zerrt ihn mit aller Kraft heraus. Als er ihn auf den schlammigen Felsenrand von Kammer 2 zieht, eilen weitere Seals herbei und versuchen, ihn wiederzubeleben. Aber es ist zu spät. Tam Luang hat ihr erstes Opfer gefordert. Am späten Morgen desselben Tages schwimmt Jason Mallinson durch das trübe Wasser von Tam Luang zu den Jungen in Kammer 9. Es ist erst ein paar Stunden her, dass Saman Gunan tot geborgen wurde, aber die Jungen sind immer noch unter der Erde gefangen. Jasons Aufgabe ist es, ihnen noch mehr Militärration zu bringen und den Sauerstoffgehalt in der Kammer zu überprüfen. Jason ist Mitglied des British Cave Rescue Council und neben Rick und John einer der besten Höhlentaucher der Welt. Er ist seit fast 4 Tagen vor Ort und hat heute seinen ersten Einsatz. Ein paar Meter hinter ihm ist Chris Jewell, ein 35-jähriger IT-Spezialist, der in Höhlentaucherkreisen als Wunderkind gilt. Jason ist froh, ihn bei dem schwierigen Tauchgang an seiner Seite zu haben. Jason ist erleichtert, als er endlich in der Kammer 9 angelangt ist. Er schwimmt zum Felsvorsprung. Dort sitzen Jungen, die in Notfalldecken eingewickelt sind. Nur ein paar stehen auf und gehen zu ihm hinüber. Sie sehen dünn aus und das Atmen scheint ihnen schwer zu fallen. Jason und Chris werden von Dr. Buck empfangen, der den Jungen nicht von der Seite weicht.
Wie geht's den Jungs? Sie sind soweit in Ordnung. Gut. Sie müssen etwas für mich übersetzen.
Er sagt Dr. Buck, dass es für die Kinder 2 Möglichkeiten gibt. Die eine ist, 3 oder 4 Monate in der Höhle auszuharren, bis die Regenzeit vorüber ist. Die zweite ist, dass sie von erfahrenen Tauchern durch die gefährlichen Unterwasserpassagen aus der Höhle gebracht werden. Es ist eine schwere Entscheidung, selbst für einen Erwachsenen. Er sagt ihnen, sie sollen in Ruhe darüber nachdenken. Damit ist seine Aufgabe erfüllt. Aber er sieht in die verängstigten Augen der Jungen und muss sie irgendwie trösten. Er nimmt ein kleines wasserdichtes Tagebuch heraus, das ihm einer der Seals gegeben hat. Er fragt die Jungen, ob sie Nachrichten an ihre Eltern schreiben möchten. Ihre Augen leuchten vor Aufregung. Einer nach dem anderen geben sie das Notizbuch weiter und schreiben ihre Gedanken für die Menschen auf, die sie lieben. Als sie fertig sind, übergibt Jason das Buch an Trainer Ick. Er lässt sich etwas mehr Zeit als die Jungen und schreibt mit einem düsteren Gesichtsausdruck. Als Ick fertig ist, nimmt Jason das Notizbuch zurück, verstaut es sorgfältig in seiner Tasche und verabschiedet sich. Chris folgt ihm. Beiden ist klar, dass dies die letzte Kommunikation zwischen den Kindern und ihren Eltern sein könnte. Jason spürt die Last der Verantwortung, während er sich durch die Dunkelheit zurück ins Licht der Außenwelt kämpft. Als Jason auftaucht, warten die thailändischen Navy Seals auf ihn. Er übergibt die Briefe der Jungen. Sie bringen sie zur Parkaufseherstation, wo die Eltern auf Neuigkeiten warten. Innerhalb weniger Stunden werden die Notizen in den Nachrichten auf der ganzen Welt veröffentlicht. Ein Zusammenschnitt von Kinderstimmen, die versuchen, ihren Angehörigen zu versichern, dass es ihnen gut geht. Vom 11-jährigen Titan, dem jüngsten im Team.
Mama, Papa, macht euch keine Sorgen. Mir geht's gut. Bitte sag Jod, ich will mit ihr gebratenes Hühnchen essen. Ich liebe euch.
Von dem 14-jährigen Adun, der als einziger Englisch spricht.
Ich vermisse alle. Ich will wirklich nach Hause zurück.
Und von Dom, dessen Mutter einen Amulettladen betreibt.
Mir geht es gut, aber es ist ziemlich kalt. Aber mach dir keine Sorgen.
Der letzte Brief ist von Trainer Ek an die Eltern. Darin steht:
Allen Kindern geht es gut. Es sind Leute hier, die sich wirklich gut um sie kümmern. Ich verspreche, dass auch ich mich so gut ich kann um die Kinder kümmere. Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. Es tut mir wirklich leid.
Es ist ein herzzerreißender Brief, voller Schuldgefühle, aber die Eltern geben Ek überhaupt keine Schuld. Jeder weiß, dass der Regen mindestens einen Monat zu früh eingesetzt hat. Es sind die Geister, die über das Schicksal entscheiden. In der Parkaufseherstation sitzt Zupalak allein in einer Ecke und liest immer wieder den Brief ihres Sohnes, Knight.
Knight liebt Papa und Mama. Macht euch keine Sorgen um Knight. Knight liebt alle.
Die Briefe geben den Eltern Hoffnung. Aber sie erinnern sie auch daran, dass es keine Nachricht darüber gibt, wann oder wie die Retter ihre Kinder aus der Höhle herausholen werden. Es ist der 15. Tag der Rettungsaktion und der Regen hat wieder eingesetzt. Rinnsale aus Schlamm fließen in das Tal. Der Tod von Saman Gunan hat Schock und Trauer im Lager und im ganzen Land ausgelöst. In Thailand wird er für immer ein Held sein. Er hat sein Leben gegeben, um 12 Kinder und ihren Trainer zu retten. Sein Tod ist eine permanente Erinnerung daran, wie gefährlich die Situation ist. Die Einheimischen und die Eltern fragen sich, ob die Geister erzürnt sind. Könnte es als nächstes einen ihrer Jungen treffen? Viele wenden sich in dieser Zeit dem Glauben zu. Zwei weiße Toyota-Kleinbusse bewegen sich durch das Meer von Schaulustigen. Jeder spürt, dass gleich etwas passieren wird. Während sich die Wagen auf den Eingang der Höhle zubewegen, folgt ihnen die Menschenmenge. Die Autos halten an und die Türen werden geöffnet. Eine Gruppe buddhistischer Mönche steigt aus. Sie tragen safrangelbe Gewänder. Der letzte, der aussteigt, ist Kruba Sengla, einer der meistverehrten Mönche in Thailand. Langsam bahnt sich die Prozession ihren Weg zum Eingang der Tham Luang-Höhle, wo man dem älteren Mönch die Treppe hinaufhilft. Am Eingang beginnt er feierlich mit dem Geist der Höhle zu verhandeln. Er bietet den Geistern ein Wildschwein, ein weißes Kaninchen und 13 Hühner an im Austausch für die Jungen und ihren Trainer. Dann werden die Tiere an einer Bank im nahegelegenen Dschungel angebunden. Alle beten, dass die Geister diese Opfer annehmen und die Jungen verschonen. So lange müssen sie hoffen. Dies war die dritte Folge unserer vierteiligen Serie Tief in der Höhle. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über diese Geschichte erfahren möchtest, empfehlen wir dir The Boys in the Cave von Matt Gutman. Überlebt ist eine Produktion von Wondery und Munk Studios. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Timaya Payne hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Aaron May und Volker Pannes gemacht. Produzentin für Munk Studios Ilona Toller. Für Wondery Serious Producer Simone Terprak. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.